Didaktique des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Les tables rondes de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Merci beaucoup. Alors aussi de ma part, bonsoir à tous et à toutes. Soyez le bienvenu pour la cinquième table ronde qui porte le nom « Joie et peine dans l'écriture d'un manuel de la langue au XXIe siècle ». Je m'appelle Livia Rose et je suis étudiante à l'Université de Fribourg et enseignante à l'école primaire dans le canton de Berne.
Et bonsoir à tout le monde aussi. De ma part, je suis Giulia Berchio, collaboratrice scientifique à l'HEP Graubünden, PH Graubünden, et à l'Institut de plurilinguisme. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce soir, de partager avec vous une thématique passionnante, et je suis extrêmement contente aussi d'avoir ici les personnes qui représentent toutes les quatre langues nationales ce soir. Alors, je commencerai un peu par présenter nos invités. Sarah, qui est à côté de moi. Sarah studierte nach der Matura in Italien romanische Sprache und Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und erwarb 2004 das E-Learning-Zertifikat der Universität Zürich und der ETH Zürich. Im 2017 promovierte sie an der Universität Galway im Bereich Mediendidaktik und Fachdidaktik Italienisch. Als Autorin der italienischen Lehrmittel Tracce 321 Via durfte sie von 2019 bis 2022 das Projekt Toccate leiten, eine Lehrmittelreihe, die digitale und analoge Lernmaterialien für das Frei- und Wahlfach Italienisch umfasst. Benvenuta, bienvenue.
Ich fahre gleich weiter und stelle Ihnen gerne Ricoca Thomas vor. Ricoca Thomas leitet seit 2019 an der PH Graubünden die Sonderprofessur für integrierte Mehrsprachigkeitsdidaktik und Fachdidaktik Rätoromanisch. Seit 2016 leitet er an der PH Graubünden das Lehrmittelprojekt Mediomatics. Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Lehrplan 21 kompatiblen analog und digital einsetzbaren Lehrmitteln für den Romanischunterricht der 2. bis 9. Klasse in allen 5 romanischen Idiomen. Aktuell arbeitet er und sein Team an einer SNF-Eingabe zur Beforschung der Nutzung dieser romanischen Lehrmittel, an der Planung eines CAS für Lehrmittelautorinnen und Autoren und an einem Beitrag für die Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Bildungsmedien mit dem Titel Forschungsperspektiven in einem und über ein Minderheitensprachlehrmittel – Chancen und Herausforderungen für die Bildungsmedienforschung. Herzlich willkommen.
Und ich stelle euch Christoph Cassini vor. Christoph ist als Dozent für Fremdsprachen und Französischdidaktik, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Fachdidaktik sowie Mentor in der berufspraktischen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen tätig. Seine Forschungsinteressen umfassen die Entwicklung von Lehrmitteln, mehrsprachige und interkulturelle Bildung, Überzeugungen von Lehrpersonen und die Beurteilung von Sprachkompetenzen. Er war Co-Projektleiter für Didonc, das neue Unterrichtsmaterial für Französisch als Fremdsprachen in der Schweiz, ist aktuell Co-Projektleiter für ein neues Englischlehrmittel und hat Beispiele für bewährte Verfahren für aufgabenbasiertes Lernen im Fremdsprachenunterricht veröffentlicht. Herzlich willkommen, Christoph.
Und schlussendlich stelle ich Ihnen noch Britta Juska-Bacher vor. Britta Juska-Bacher hat Germanistik und Niederlandistik studiert und sich mit einer sprachvergleichenden Dissertation an der Uni Zürich promoviert. Seit 2014 unterrichtet und forscht sie an der PH Bern. Ihre Forschung kreist immer wieder um Wortschatz und Lesen auf der Unterstufe sowie historische Deutschlernmittel. Seit 2016 und 2017 hat sie mit Kolleginnen und Kollegen das Konzept für ein neues Lehrmittel für den Lehrmittelverlag Zürich geschrieben, dessen Entwicklung vom Kindergarten bis zur 9. Klasse sie als Expertin für Wortschatzförderung begleitet. Auch dir herzlich willkommen. Pour commencer la discussion, j'aimerais me référer directement au titre de cette table ronde. Il évoque déjà les joies et les peines liées à la composition de matériel pédagogique. Ich gebe dir gerne die Frage gleich weiter, Britta. Der Titel verweist bereits auf die Freuden und Leiden, die mit der Zusammenstellung von Lehrmaterial verbunden ist. Was bedeutet das jetzt konkret für dein Projekt?
Ja gut, ich bin eigentlich fein raus, weil ich nicht direkt als Lehrmittelautorin antrete, sondern ich habe eben mit Kolleginnen und Kollegen das Konzept geschrieben. Das heißt, ich konnte mich ganz frei austoben und das mal zusammenstellen, was ich mir vorstelle für die ersten 3 Zyklen an Deutschunterricht, an Deutschmaterialien. Das war natürlich eine spannende Sache, vor allem mit Kolleginnen und Kollegen das zu diskutieren. Und jetzt ist es so, dass ich eben die Produkte derjenigen 5 Gruppen, die insgesamt an diesem Lehrmittel arbeiten, dass ich die jeweils anschauen kann und meine Rückmeldung geben kann. Also ich kann einfach diese kreativen, jetzt hätte ich fast gesagt Ergüsse, aber diese Produkte, die ich da bekomme, die kann ich kritisch angucken und noch Rückmeldungen dazu geben. Insofern bei mir sehr viel mehr Freude als Mühe.
Je donne la question à toi, Christophe. Ça veut dire quoi pour toi, joie et peine dans la composition du manuel, du matériel pédagogique?
Also ich mache es das bald zum zweiten Mal. Also ich habe zuerst ein Französisch-Lehrmittel geschrieben während 8 Jahren und aktuell ein Englisch-Lehrmittel, das vielleicht so 2030 herauskommen soll. Und wenn man sich das zweimal antut, dann müssen die Freuden überwiegen und die Leiden sind schon da, aber sie sind vielleicht nicht maßgebend. Für das aktuelle Projekt ist es so, wie Sie gehört haben, bin ich eigentlich Französisch-Didaktiker, aber es wurde mir erlaubt, auch in einem Englischprojekt mitzuarbeiten, weil es eben viele Dinge gibt, die über die Sprachen hinweg ähnlich sind. Und ein Lehrmittelprojekt ist wirklich sehr komplex, weil es, ich denke immer, wir alle wissen, wie wir, oder alle haben eine Meinung, wie man Kinder erziehen soll. Und so haben auch alle eine Meinung, wie ein Lehrmittel ausschauen soll. Also alle können mitreden. Und das ist sicher eine der großen Herausforderungen. Ich denke aber, und das ist die große Freude, wenn man etwas bewirken möchte und wenn man zum Beispiel gern Wissen weitergibt, so stelle ich oft fest in Weiterbildungen, dass man es kaum schafft, dass man irgendwie 12 oder 10 oder 14 Lehrpersonen an einem Mittwochnachmittag in einen Raum kriegt. Über ein Lehrmittel kann man viel mehr erreichen, kann man sehr, sehr schnell in die Schulzimmer hineinkommen und wenn man, jetzt darf ich das sagen, so erfolgreich ist wie Didonk, dann hat man vieles richtig gemacht und wenig falsch. Also sind die Freuden sehr, sehr groß. Aber ich denke auch, und das ist auch etwas, was ich noch abschließend sagen möchte, wenn man für ein Lehrmittelprojekt arbeiten darf, dann ist es eine Ehre, dann ist es auch harte Arbeit, aber es steckt auch eine Verantwortung dahinter und auch ein hoher Anspruch an Qualität. Und deshalb ist es eben so, dass wir in einem sehr komplexen Feld so ein Lehrmittel entwickeln müssen. Die Erwartungen sind immens von verschiedenen Gruppen. Und dort ein gutes Gewicht zu finden und mit allen im Dialog zu bleiben, das ist wahrscheinlich das Spannende so einem Projekt drin.
Danke. Ich gebe die Frage gerne auch noch an dich weiter, Sarah. Freuden und Leiden in der Kreation, Komposition von Lehrmitteln.
Ja, ein bisschen ähnlich wie bei Christoph. Ich mache es nicht zum ersten Mal. Es hat schon begonnen 2007 mit dem ersten digitalen Lehrmittel, die Fremdsprachenwerkstatt.ch. Dann weiter ist es gegangen mit dem italienischen Lehrmittel Trace, das wirklich ein Bottom-up-Projekt ist von Lehrpersonen, die gefunden haben, es braucht etwas und wir bewirken jetzt etwas. Und größer ist es dann geworden mit dem digitalen Projekt Treduno Via, digitale Module für das Training von rezeptiven Italienischkompetenzen. Und bei all diesen Projekten war immer natürlich die großen Leiden natürlich die Zeitfrage. Wo findet man die Zeit, um alles zu machen? Die Qualitätsansprüche, die sind da, aber durch das, dass man immer getestet hat, also wir haben wirklich ständig getestet, konnten wir auch immer spüren, ob das, was wir machen, gut ist. Und die Feedbacks, die wir bekommen haben, haben uns einfach wieder weiter motiviert. Größere Maschine war dann dieses Docate, ein Lehrmittel für die Sekundarstufe 1, wo es sehr viele Akteure gab, wo es von der Politik Druck gab, wo es von Seiten der Anspruchsgruppen Druck gab und so weiter. Also es war natürlich ein komplexeres Projekt mit sehr wenig Zeit. Also für diese 3 Bände, die man hier sehen kann, 2,5 Jahre Entwicklungszeit. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Also der Druck natürlich, aber auf der anderen Seite die Freuden, die sind immens, eben weil man etwas bewirken kann, wie Christoph gesagt hat, weil man merkt durch die Feedbacks, dass man auf dem richtigen Weg ist und weil man, und das finde ich das Schönste, zusammendenken kann. Man hat kaum sonst als Lehrperson die Gelegenheit, mit so vielen Leuten gemeinsam zu denken und weiterzukommen. Die eine Person sagt A, die andere verbessert es, wird zu B und dann wird es zu C und zu D und so weiter und es wächst an Qualität ständig. Und dieser Austausch, das ist das Wertvollste eigentlich für mich gewesen.
Je pose la question à toi, Rico, dans ja. ton projet.
Ich weiß nicht noch, was sagen, aber es geht etwa allen gleich wahrscheinlich. Das ist wirklich die Vielfältigkeit, finde ich super. Die Vielschichtigkeit auch, finde ich sehr interessant, dass diese Vielschichtigkeit, also man muss dann irgendwie einem Informatiker erklären, was man meint, oder wenn man ein Content-Management-System hat. Man muss mit einem Grafiker-Illustrator zugrunde kommen, der vielleicht auch seine Vorstellungen hat, die vielleicht nicht so didaktisch orientiert sind. Also das finde ich sehr, sehr spannend, dass man da mit vielfältigen Leuten zusammenarbeiten kann und eigentlich, dass das nur im Team funktioniert. Das finde ich extrem spannend. Die Herausforderung ist immer, wie gesagt, Zeit, Finanzen, dass man auch noch Zeit hat für den Inhalt und nicht nur Zeit hat um Finanzen und Zeitmanagement. Und im Rätoromanischen merkt man halt auch, wie hoch emotional Sprache ist, oder? Und ich glaube, dass diese Lehrmittel sind dann eine Projektionsfläche für alles, oder? Also da kann man darüber streiten, ob der Titel angemessen ist oder ob das Cover gut ist. Also da, und wir sind ja so niederschwellig, wir kennen fast alle, die das Lehrmittel brauchen oder wenigstens die Eltern davon, einen Teil davon. Also man bekommt dann auch sehr unmittelbare Feedbacks am Stammtisch zum Beispiel oder wenn der Vater dann sagt, ich konnte die Frage nicht lösen, dann wurde das zum Teil auch auf das Lehrmittel projiziert. Ich habe ihn dann eher so projiziert, hat vielleicht auch etwas mit dir zu tun. Nein, also nein, ich glaube, es ist wirklich ein Lehrmittel, hat etwas extrem Spannendes, weil es, wie du gesagt hast, Christoph, oder es ist eine Fläche für alle. Also ich glaube, weil das so auch ein Transportmittel ist nach zu Hause, oder es sehen da viele Player sehen da drin, da hinein, das sind die Kinder, wir haben natürlich auch die Chance, wir machen Schulbesuche, wir sehen dann, das finde ich auch eines der großen Freuden, also erstens mal, wenn das Produkt steht und zweitens, wenn man in die Schulen geht und das halbwegs funktioniert, nachdem wir uns vorgestellt haben.
Avant de passer à la prochaine question, ich hätte eine Erklärungsfrage an Britta. Du hast gesagt, du fungierst wie als kritische Freunde, könnten wir sagen, aber du hast eher Freude dabei. Aber wenn du wirklich kritisch sein musst, wo sind die Aspekte, wo du manchmal ein bisschen mehr insistieren musst?
Das sind auch Sachen, die schon angesprochen wurden, teilweise eben ein großer Faktor ist die Zeit natürlich. Also das Ganze läuft bei uns jetzt eben 2016, 17 haben wir angefangen mit einem Überblick, was gibt es schon, wie wollen wir weitermachen, wie sieht das Konzept aus für ein neues Lehrmittel. Und seit wir jetzt mit der Umsetzungsphase begonnen haben, standen die Publikationsdaten fest. Und die liegen zwischen 2022 und 2026. Und egal, was da passiert, die Publikationsdaten liegen fest zwischen 22 und 26. Da ist nichts mit verschieben. Und da kann man noch nicht sagen, ui, jetzt ist uns jemand krank geworden, ist dumm gelaufen, sondern es ist fix. Und der Verlag, das muss man da auch nochmal sagen, der denkt anders als wir. Wir kamen mit Inhalten und haben gesagt, aber man müsste noch und vielleicht auch mit Methoden. Und der Verlag kam mit, ich muss wissen, was gehört in welches Lehrmittelteil zum Beispiel. Hat irre lange Diskussionen darüber gegeben. Die wollen die Seitenzahlen fixieren zum Beispiel. Und das sind so ein bisschen Welten, die da aufeinandertreffen, wo man sich wirklich finden muss. Es wurde eben angesprochen, man muss mit dem Grafiker diskutieren. Man muss genauso natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Und eben wirklich mit, naja, fachfremd kann man nicht sagen. Also der Lehrmittelverlag in Zürich ist sehr groß und hat natürlich schon einige auch Deutschlehrmittel rausgegeben. Aber nichtsdestotrotz sind es andere Zugänge, die der Verlag hat. Und man muss sich da einigen und meistens, würde ich meinen, sitzt doch der Verlag am längeren Hebel. Und das kann schon auch zu Stress führen.
Wenn ich darf. Cette fois-ci peut-être en français pour un peu plus d'équilibre entre les langues. Oui, je peux confirmer ce que tu dis, Britta. Nous, on a eu la chance d'abord de travailler seul, parce que Trace est né de l'initiative de professeurs d'italien. Et donc, on a travaillé sans une maison d'édition. À la fin, c'était moi-même la maison d'édition. J'ai acheté les ISBN et on a publié. Donc là, on avait énormément de flexibilité et j'ai découvert ce que ça signifie de travailler avec une maison d'édition, seulement avec ce grand projet Tocate. Et c'est vrai que là aussi, on a eu plusieurs expériences et avec la maison d'édition avec laquelle on a après publié le projet, la Hip Verlag, on avait énormément de liberté. Et ce qu'on a appris pendant ce projet, c'est que la plupart de manuels de langue qui est produite, en fait, les auteurs, les rédacteurs, les chefs de projet n'ont presque aucune liberté dans la définition en itinéré du concept. C'est fixé au début, il faut suivre ce qu'on a décidé au début, il faut suivre oui, les pages, ce que tu as dit là. Et nous, on a eu la chance d'avoir cette maison d'édition petite mais innovatrice. Et donc, on a vraiment pu travailler de façon agile et ça a été accepté. Donc, quelques pages produites, envoyées dans les classes, le feedback. Et puis, si ça ne marchait pas, on a complètement changé aussi la structure du chapitre. Et ça, c'est vraiment une chose que moi, si je devais donner des conseils à quelqu'un qui commence à écrire un manuel, c'est vraiment de choisir une maison d'édition qui permet cette adaptivité et qui a dans sa mentalité cette idéologie agile qui vient de l'informatique d'ailleurs, mais qui est toujours plus importante, d'autant plus que les manuels ont une grande partie digitale. Aujourd'hui, c'est le standard et donc il faut cette démarche.
Merci Sarah. Je pense que ce soir, on a vraiment la chance de voir ce qui se passe non, derrière le développement de. Donc, on vous exploite dans le sens positif. Alors, je demande aussi à Rico. Rico, quel est ton rapport avec les maisons d'édition dans le cas si particulier de Romansch?
Also, bei uns ist ja die Situation anders, weil es ja der Lehrmittelverlag Graubünden gibt. Das ist ja nicht, das ist quasi, die haben sich ja in den letzten Jahren nur noch fokussiert, auf Lehrmittel zu machen, die nur spezifisch Kantons Graubünden, Romanisch und Italienisch vor allem, oder? Und die anderen Lehrmittel werden eingekauft. Das heißt, da kennt man auch alle. Man eben, wie gesagt, wir sind seit 2005 machen wir jetzt Lehrmittel schon. Zuerst eben in Romansch Grischun und jetzt in diesen 5 Idiomen. Und da kennt man auch die Abläufe. Was man sagen muss, ist, dass es relativ großzügig ist. Das ist wirklich weltweit einmalig, dass so eine kleine Minderheit also die finanziellen Mittel hat, wenn man sich das vorstellt. Wir machen jetzt 5 Idiome, Lehrmittel 5 Idiomen. Jetzt haben wir 260 Arbeitsbücher publiziert für 3.500 Schüler. Also das teilen wir auf in 5 Idiome und das sind Millionenprojekte, die da finanziert werden. Also ich habe bis jetzt wirklich, es gibt hier kein großes Bashing nach oben, weil da wirklich extrem großzügig Infrastruktur bereitgestellt wird.
Vielen Dank, Rico. Christoph, und deine Meinung?
Also ich habe jetzt sehr interessiert zugehört und ich kann hier wahrscheinlich nur ansatzweise Dinge bestätigen, weil mir persönlich geht es bei der Arbeit ganz anders. Man muss wahrscheinlich die Logik der zwei verschiedenen Gruppen oder verschiedenen Gruppen verstehen, damit man dann auch verstehen kann, was sie wollen. Ich finde Kreativität gekoppelt mit Genauigkeit und Vorgaben etwas sehr Spannendes. Mir gefällt das. Auf den Punkt zu kommen, die besten Dinge auszuwählen und wenn es 20 Seiten sein sollen, dann sollen es 20 Seiten sein. Wenn wir nur 2 Wochen Lektionen haben, dann sind es 2 Wochen Lektionen. Also ich denke, solche Dinge sind höchst spannend, sehr attraktiv, weil so dieses Prinzip Kill Your Darlings, das gefällt mir sehr gut. Das Beste soll im Buch drin sein und nicht nur so Seitenäste, die es gar nicht benötigt und die auch gar nicht spannend sind. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es wie, also ich komme aus dem alten Leben noch aus der Wirtschaft, ich kann rechnen und ich verstehe so ein bisschen diese Mentalität und diese Art zu denken eines Verlages und das kommt mir sehr gelegen und somit kann man das wie gemeinsam kann man das machen? Ich denke, man muss auch vorsichtig sein, über Verlage oder Verläge zu reden, weil es sind ja auch Redaktoren, die schlussendlich für einzelne Projekte zuständig sind. Und hier kann man Glück haben, wie im Leben immer, oder man kann auch Pech haben. Und ich kann nur so viel sagen, die Zusammenarbeit mit dem Redaktor, also dem verlängerten Arm des Verlages, wo ich arbeiten durfte, das war höchst spannend, höchst kreativ. Und am Schluss, ja, es gibt ein Konzept, aber es gibt schlussendlich auch die Erprobung. Es gibt die Lehrpersonen, Schüler, Schülerinnen, die schlussendlich Rückmeldung geben. Und dann, wenn das etwas anders sagt als das Konzept, dann muss man das ernst nehmen und unbedingt ins Lehrmittel einbinden lassen. Also ich behaupte mal, man macht ein Konzept, aber es ist ein dynamisches Konzept und das verändert sich in einem Projekt, das über 10 Jahre dauert. Daher denke ich, diese Flexibilität kann man einfordern. Und wenn der Lehrmittelverlag mich nochmals bittet, ein Lehrmittel zu schreiben, dann ist er, glaube ich, mit diesem Weg sehr einverstanden. Also das funktioniert sehr, sehr gut, aber Druck, Zeit, das ist da, aber mir gefällt das.
Merci, vielen Dank, Christoph. Alors, je pense que, voilà, on a entendu vos avis et ils sont plus ou moins, vous êtes plus ou moins sur la même vague, on peut dire. Ich habe auch so ein paar Wörter isoliert. Druck, Qualität, Zeit, Testen, Flexibilität. Wäre ich nicht in diesem Kontext, hätte ich gedacht, ihr sprecht über ein Forschungsprojekt. Schön, interessant. Es gibt solche Probleme bei Forschungsprojekten. Aber können wir sagen, dass Projekte für die Entwicklung von Lehrmitteln etwas in gemeinsam haben mit einem Forschungsprojekt, weil viele von euch, also die Mehrheit von euch, kommt aus einer pädagogischen Hochschule. Und jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr arbeite ich an einer pädagogischen Hochschule und ich sehe, wie eine Distanz zwischen Forschung, angewandte oder Grundlagenforschung und Entwicklung von Lernmaterialien. Seht ihr auch diese Distanz? Was bedeutet diese Distanz und muss diese Distanz so bleiben oder sollen wir diese Distanz überwinden? Wer möchte hier was sagen?
Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was du unter Distanz verstehst. Also ich denke, wie du es vorhin angetönt hast, man muss den Verlag verstehen, die Perspektive verstehen, das Rechnen verstehen, der funktioniert anders. Und ein bisschen ähnlich ist der Unterschied zwischen PH und Universität ja auch. Beispielsweise ist an der PH der Umfang der Stunden, die man unterrichtet, in der Regel deutlich höher. Also das ist das, was zugrunde gelegt wird im Portfolio. Während hingegen es sehr unterschiedlich ist, was an den verschiedenen PHs an Forschungssockel zum Beispiel gewährt wird. Teilweise auch gar keiner. Das heißt, um Forschung muss man sich selber kümmern eigentlich. Also wenn ich ein Forschungsprojekt möchte, dann gebe ich entweder intern eins ein oder ich gebe beim SNF eins ein. Aber es ist nicht so, dass mir das in den Schoß fallen würde. Das heißt, wir haben völlig Unterschied, also nicht, dass es an der Uni so wäre, dass einem die Forschungsprojekte in den Schoß fallen würden, das leider auch nicht. Aber es gibt unterschiedliche Schwerpunktsetzungen an diesen Institutionen, denke ich. Und von daher ist es klar, an der Uni-Seite gibt es deutlich weniger, also würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus behaupten, Lehrmittelentwicklung jedenfalls für die obligatorische Schulzeit, während es an der PH eher die Lehrmittelentwicklung gibt und weniger Forschung. Also für mich ist der Schlüssel einfach, dass man mischen kann, also dass man heterogene Teams zum Beispiel hat. Also für mich wird es da interessant und ich habe das Glück jetzt in meinem Portfolio, dass ich das verbinden kann. Ich mache sowohl Forschung als auch die Entwicklung, als auch die Lehre. Und das ist das, was für mich persönlich spannend ist. Also ich meine, wenn ich aus der Forschung was mitnehmen kann in die Lehrmittelentwicklung und auch in die Lehre und das weitergeben kann, dann bin ich natürlich mit viel mehr Begeisterung dabei und kann auch viel mehr dazu sagen.
Und siehst du das praktisch machbar, diese Brücken zwischen? Und macht ihr das? Hast du das gemacht zum Beispiel bei... Machst du das auch als kritische Freundin? Nimmst du Material aus der Forschung, um deine Tipps zu geben?
Aber es ist natürlich auch ein bisschen, würde ich jetzt vielleicht mal etwas provokativ behaupten, dass man an der PH die eierlegende Wollmilchsau möchte. Man möchte Forschende, die mitspielen können an der Universität. Man möchte Leute, die möglichst viel Lehrerfahrung noch auf verschiedenen Stufen haben. Man möchte Leute, die Lehrmittel entwickeln können. Und in der Regel hat ja jede Person ihren eigenen Schwerpunkt in irgendeinem dieser Bereiche. Und das zu verbinden, also ich finde es eine sehr schöne Sache, wenn man das hinbekommt. Aber es ist eben nicht so, dass es so ganz leicht ist, zum Beispiel an diesen Forschungspart ranzukommen. Hängt auch immer mit ab davon, was die einzelnen Personen machen wollen, die Dozierenden, hängt aber auch davon ab, wie die Situation in der Institution dann ist. Also wenn ich jetzt, im Moment ist nicht ganz einfach, Dozierende zu finden, das wird hier wahrscheinlich auch nicht viel anders sein, dann muss man auch ein bisschen drum kämpfen, dass man die Forschung überhaupt machen darf. Und da habe ich jetzt einfach das Glück, dass man mich machen lässt, wie ich gerne möchte. Und von daher, denke ich, hängt das einfach sehr, sehr stark von den Personen ab, wo die ihre eigenen Schwerpunkte setzen und wie sie diese verschiedenen Bereiche zusammenführen können. Aber auch im Lehrmittelteam fand ich es enorm wichtig und eigentlich nur dann möglich, wenn man da ein heterogenes Team hat. Also man braucht Leute, die die Anbindung an den fachdidaktischen Diskurs haben, an die Forschungsergebnisse fachwissenschaftlich oder fachdidaktisch haben. Und man braucht auch Leute aus dem Schulfeld. Anders funktioniert es meiner Meinung nach nicht.
Wie sieht es bei euch in eurem Bereich, Rico?
Also ich glaube erstens mal, was schon spannend ist, wirklich immer noch dieses verkrampfte Verhältnis zwischen Entwicklung und Forschung. Finde ich nach wie vor sehr problematisch, weil wir zum Beispiel, wir brauchen Entwicklungsprojekte, weil es für uns dort einfach ist, Gelder zu bekommen. Also wir bekommen eher Gelder und auch eher Leute, die bei Entwicklungsprojekten mitarbeiten, auch Lehrpersonen, die so eher angewandt unterwegs sind, die haben lieber, also arbeiten lieber in Entwicklungsprojekten und dann, wenn man fragt, könntest du dir vorstellen, darüber zu forschen oder so, dann springen dann sehr viele ab. Also das ist, da ist es wirklich noch ein Missverständnis. Wir haben auch irgendwie mal angedacht gehabt, dass man Entwicklungsprojekte koppelt mit Begleitforschung. Aber das ist dann immer das Problem, wer bezahlt dann das und so weiter und so fort. Also ich finde, ich erlebe immer noch Forschung und Entwicklung in einem relativ verkrampften Verhältnis, obwohl ich da eben da zustimmen würde. Oder bei den Retromanen ist es fast so, dass die paar, die man dann findet, oder die müssen Multitasking unterwegs sein. Das sind meistens auch gerade Dozierende und die Autoren sind, sind zum Teil auch Redaktoren und dann muss man irgendwie noch einen Lektoren finden. Also da ist es, ergibt sich quasi aus der Not quasi der Anzahl Personen, dass man quasi da auch, die Leute sind gleichzeitig auch Dozierende, können sagen, die Lehrmittel, die wir machen, probieren wir gerade aus mit angehenden Lehrpersonen und dann besuchen wir sie in der Praxis. Das ist eigentlich sehr organisch, aber nicht aus Grund von Einsicht, sondern aus der Not entstanden.
Danke, Rico. Christoph, bei dir baut man Brücken zwischen Forschung und Entwicklung, oder? Gar nicht.
Es ist noch spannend, wenn man mit einem Lehrmittelprojekt wahrscheinlich eine pädagogische Hochschule geht, dann steht man so ein bisschen, oder die Institution steht so ein bisschen der Frage, ist jetzt ein Lehrmittel Forschung, ist es Entwicklung oder ist es Dienstleistung? Und dann hat man plötzlich mit zwei, drei verschiedenen Personen, Institutionen zu tun und man weiß nicht so recht, mit wem man jetzt verhandeln soll, weil auch in der Forschung und in der Entwicklung und Dienstleistung sind auch mit Deckungsgrad und so weiter sind die Finanzierungsmodelle ganz unterschiedlich. Ich glaube aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir haben es geschafft, jetzt konkret bei Didonk und beim Englischlehrmittel auch, dass der Verlag die Begleitforschung, also die integrale Erprobung aller Lehrmittelteile bezahlt. Das ist ausgelagert, das wird bezahlt, was sehr wichtig ist, weil wir schlussendlich die Stimmen der Praxis und des Feldes benötigen. Aber neben dieser Erprobung und dieser Datenauswertung, Interpretation, hat diese Verknüpfung effektiv einen schweren Stand. Wirklich einen schweren Stand. Und in der Fragestellung stand ja, worin könnten Gründe liegen? Und ich sage mal, ich weiß nicht, ob ich noch zu dieser Generation gehöre, aber wenn man ein Lehrmittelprojekt als Dienstleistung betrachtet, dann wird es so wahrscheinlich sein, dass man mit den Personen, die man für das Projekt gewinnt, die Forschung mitbekommt. Die bringen die Forschung mit. Sie haben sie im Kopf, sie sind auf dem Laufenden und binden das schlussendlich in die Entwicklung dieses Projektes ein. In der Vergangenheit war es wahrscheinlich auch so, dass viele Personen in einem Lehrmittelprojekt mitgearbeitet haben, die vielleicht einfach begabt, Zeit hatten, sehr gut in etwas waren und zudacht auch angefragt wurden. Ich stelle einfach fest, im Kontext der pädagogischen Hochschule, dass Lehrmittelprojekte nicht immer von allen sehr gerne angenommen werden, weil sie über mehrere Jahre dauern, weil sie ja, ein Feld sind, das eben sehr, sehr viele Ansprüche hat, weil man ein bisschen vielleicht, man spricht auch von einer Sackgasse, Lehrmittel, so ein bisschen, in meinem Umfeld hieß es dann Monsieur Didonc, und dann ist das vielleicht ganz schwierig, aus dieser Schublade wieder rauszukommen und den Moment wieder zu finden, aber ich habe es nicht geschafft und mache es nochmals. Und die weitere Frage noch, war ja, was braucht es, um vielleicht diese Dinge näher zu kriegen? Ich glaube, man braucht sicher auf institutioneller oder struktureller Ebene braucht man eine Verankerung dieses Schwerpunktes. Es braucht eine Struktur, es braucht ein Ort, wo schlussendlich diese Fäden zusammenkommen. Ich werde oft angefragt für Lehrmittelprojekte im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften, um solche Dinge sich austauschen zu können. Ich glaube auch, dass ein Bewusstsein geschaffen werden muss, dass Lehrmittelentwicklung nicht eine reine fachdidaktische Dienstleistung darstellt. Es ist mehr als Fachdidaktik. Und heute, die Frage wird nachher noch kommen, mit der digitalen Ausrichtung. Das ist sehr komplex und da braucht es von Linguisten über Erziehungswissenschaftler etc. etc. Das ist wirklich ein sehr heterogenes Team. Und am Schluss, da bleiben wir dabei, braucht es Leute, die bereit sind, Geld zu geben, weil man wahrscheinlich mit einer Lehrmittelforschung wahrscheinlich im Feld aktuell sehr wenige Projekte akquirieren kann. Das ist eigentlich eine Herausforderung.
Ich möchte noch gerne etwas hinzufügen, und zwar im Moment, so wie ich das erlebe, so im Panorama, im Schweizer Panorama von Lehrmittelproduktion, je passe au français, c'est plus facile, je vois comme trois typologies de manuels qui naissent, qui paraissent. D'un côté, il y a les manuels qui sont vraiment créés sur la base de réflexions théoriques et où les acteurs, les principaux acteurs, se basent sur des théories, sur des concepts et essayent de faire en sorte que ce manuel respecte ces théories et ces concepts. De l'autre côté, on a, surtout dans le secondaire 2, on a une grande masse de manuels qui sont produits par des grandes maisons d'édition, qui ont donc un objectif commercial en premier plan et qui veulent atteindre le groupe cible le plus grand possible. Et donc, ils essayent un peu de répéter des formules qui déjà marchent. Donc, ces nouvelles éditions, nuovissimo, etc., où on ajoute simplement encore un adjectif au titre, ça va dans cette direction. Et puis, on a une troisième forme de manuel, c'est ces manuels qui naissent vraiment d'une exigence dans la pratique, où il y a vraiment un cri, dans une demande d'aide de la part des enseignants et des classes. Et c'est des manuels qui naissent aussi avec une forte identification entre les auteurs et l'objectif qui doit être atteint et le groupe cible. Et dans ce contexte-là, notre projet a été situé. Donc, il a été, oui, bien sûr, il a été. On a cherché l'argent, disons, de la part de la PH Berne. Mais après, on a cherché les auteurs à l'extérieur. Donc, notre groupe, il a été constitué sur la base d'une recherche de personnel. Et le principe fondamental, c'était des personnes qui sont bien placées dans la pratique de l'enseignement et qui en même temps font soit de la recherche, soit du développement, et donc qui ont un peu ces trois facettes en elles. On a donc travaillé avec des personnes qui sont vraiment dans la pratique et donc qui savent de quoi ils parlent. Et ça, moi, je trouve que c'est l'élément essentiel de qualité dans un team de rédacteurs d'un manuel de langue. Et en même temps, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vraiment très peu de temps et qu'à la fin, on est épuisé, qu'on a atteint cet objectif. Les manuels sont publiés, mais en principe, on a un énorme savoir qu'on pourrait transporter dans ta direction. Donc, ce que tu as dit, Christophe, en fait, ce qu'on fait, pendant qu'on développe un manuel et qu'on le teste tout le temps, c'est de la gestaltungsorientierte Forschung, si on le poussait un petit peu plus en avant. Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'arrive pas aux design principles que la gestaltungsorientierte Forschung aimerait avoir, mais ce qu'on fait, c'est qu'on évalue tout le temps les deux critères de qualité qui sont les critères de qualité de cette gestaltungsorientierte Forschung, donc la Nützlichkeit et l'acceptance, parce qu'on le teste tout le temps. Et donc, on pourrait à la fin encore se prendre le temps et transformer toute cette expérience en Forschung et donc établir et rédiger et négocier des design principles qui seraient utiles aussi à des teams qui développent de manuels par la suite. Et ce qui est étonnant ce soir, moi je vous ne connaissais pas avant ce soir, et ça serait tellement utile de se connaître entre auteurs de manuels, parce qu'on pourrait partager tellement de savoir, et on pourrait aussi faire partir des pistes d'autres pistes de développement et d'autres pistes aussi de recherche.
Vielleicht nur als Ergänzung dazu, was ja wirklich erstaunlich ist, wenn man ja als Autor unterwegs ist zum Beispiel und man möchte eine akademische Karriere machen, dann das Lehrmittel selber gilt ja quasi nicht als Publikation. Oder für deine Publikationsliste kannst du noch lange Autor sein. Oder? Also wenn man EndNote oder so diese Programme anschaut, da gibt es für alle Rubriken gibt es Unterabteilungen für Lehrmittel, kaum oder nicht, oder? Das heißt, das sagt ja auch schon den Stellenwert, was das, also für die eigene Karriere ist es eigentlich eher schädlich, wenn man das macht. Oder es hat vielleicht, was es hat bei uns zum Beispiel, ist ganz klar ein Unterschied zwischen einem lokalen, regionalen Impact, weil Lehrmittel sind dann ja wirklich in der Praxis und da hast du ein Feedback, oder? Vielleicht, ja, nicht ein wissenschaftliches, aber de facto hast du ein sehr unmittelbares Feedback. Aber was du eben nicht hast, ist eben, dass du quasi mit dem irgendwie in einer Kategorie steigst, wo das zum Beispiel wirksam wäre für jemanden, der eine akademische Karriere machen möchte. Da ist es dann eher wieder, für mich ist das dann die Sackgasse, oder? Dass man de facto, sagen alle, wie wichtig das ist, und es ist wichtig, gute Lehrmittel zu haben, aber eigentlich den Mehrwert, den man sonst generiert, bei Publikationen und so, passiert hier nicht.
Avant de passer à la prochaine question, je voulais juste me concentrer un petit moment sur ce que Sarah vient de dire. Alors Sarah, si j'ai bien compris, tu disais que la personne qui est dans la pratique serait la personne la plus appropriée à entrer dans un team de rédaction.
Pour moi, c'est un critère de sélection.
Oui, et parce que ça fait peu de temps que j'ai donné un workshop à des enseignants qui enseignent l'italien comme en immersion dans des écoles de grisons germanophones. Et le but, c'était de développer des matériaux. Et elle parlait aussi des méthodes qu'elles utilisent déjà. Mais elle disait, nous, on n'est vraiment pas du tout satisfait de ce qu'il y a déjà. Nous, on veut développer nos propres matériaux. Ça nous amène un peu à la prochaine question. Est-ce que vous devez combattre, quand vous faites aussi promotion de vos méthodes, avec ce type d'attitude?
Absolument pas. Dans le cas des deux manuels d'italien, soit Tracce, soit Toccate, ils ont les deux été accueillis avec grande joie. Et on reçoit tout le temps des emails de personnes qui sont enthousiastes, donc on sait que ça marche. Mais bien sûr, il y a des enseignants qui regardent ces manuels et disent « c'est rien pour moi ». Et là, bon, là c'est mon attitude personnelle, bien sûr, mais moi je trouve que chaque enseignant doit avoir le droit de choisir son manuel. Parce que le manuel en soi, c'est comme Filomena Montemarano de mon team dit tout le temps, le manuel c'est une espèce de « hidden agenda » qui guide les enseignants dans leur pratique quotidienne. Et donc, il faut que le manuel, en quelque sorte, respecte aussi l'identité, la nature de l'enseignant lui-même. Et de la même façon, c'est important pour moi, si je reviens sur la question du team, qui est du team rédactionnel, de même façon, je trouve que c'est essentiel que le team soit composé de personnes qui ont des attitudes différentes par rapport à l'enseignement, qui ont des points forts différents. C'est ça qui a été mon critère de sélection dans la constitution du team, d'avoir donc des personnes, une personne spécialiste dans la didattica ludica, une personne spécialiste dans l'approccio neurolinguistico, une autre personne, etc., etc. Donc je voulais des personnes qui soient complémentaires l'une à l'autre, mais bien ancrées dans la pratique, bien sûr, parce que sans pratique, moi j'ai arrêté d'enseigner pour ce projet pendant 2 années et j'ai perdu le contact avec la réalité. Il suffit 2 ans pour la perdre et il faut le contact avec la réalité pour écrire un manuel, à mon avis.
Alors, on passe à la troisième question. Christophe, tu as déjà mentionné le manuel Dis donc. Nous, on allait regarder un extrait vidéo plutôt du manuel Millefeuille, mais j'aimerais bien poser des questions un peu plus tard.
Müsst ihr das noch viel so selbstständig etwas machen im Franzen?
Ja.
Findest du das gut?
Ja. Also wenn man es in der Klasse macht, dann geht es halt immer länger.
Der Alain Bichard ist Lehrer und Mitglied der Grünliberalen. Wegen dem neuen Lehrmittel Clendoy hat er aufgehört, Französisch zu unterrichten.
Sie gehen von völlig falschen Voraussetzungen aus. Also ein Sprachbad mit 3 Lektionen Französisch schulisch und in der Mittelstufe 2 Lektionen Französisch, das bringt gar nichts, das ist kein Sprachbad. Nicht?
Zusammen mit anderen Lehrpersonen hat er einen offenen Brief an die Bildungsdirektionen von allen 6 Kantonen geschrieben, die mit diesem Lehrmittel arbeiten. Die Forderung: die Abschaffung des Lehrmittelobligatoriums und die freie Wahl alternativer Französischlehrmittel. Lehrmittelfreiheit, genau das, was der Kanton Basel-Land gestern beschlossen hat. Und genau das wollen auch verschiedene Politiker im Kanton Bern. Vor allem bei den Bürgerlichen. Der Samuel Krähenbühl von SVP hat zusammen mit anderen Grossräten heute im Kantonsparlament eine dringliche Motion eingereicht.
Ich glaube, es ist einfach ein Flickwerk, das sehen wir auch ein bisschen. Wir haben dort jetzt relativ lange zugeschaut, auch hier von den Bildungspolitikern im Grossrat. Und wir sehen einfach heute, das Lehrmittel ist einfach auch nicht mehr zu retten.
Die Berner Erziehungsdirektorin Christine Häsler ist sich bewusst, dass es Widerstand gibt aus Politik und Lehrerschaft.
Ich nehme diese Kritik nicht nur wahr, ich nehme sie so sehr ernst. Das ist, wir haben in den vergangenen Jahren probiert, am Millefeuille Verbesserungen anzubringen. Und das ist auch gelungen, dass die involvierten Lehrkräfte grundsätzlich zufrieden waren mit dem Prozess. Aber ich glaube, jetzt müssen wir genau hinschauen. Und ich nehme die Kritik sehr ernst und werde entsprechend mich auch damit befassen.
Die Kantone, die mit dem Lehrmittel arbeiten, haben bei Uni Freiburg eine Studie in Auftrag gegeben. Die gibt dem Lehrmittel schlechte Noten. Ein beachtlicher Teil der Schülerinnen und Schüler erreicht am Ende der Primarstufe auch ein elementares Niveau, bei den Sprachkompetenzen nicht.
Alors, plusieurs d'entre vous ont déjà parlé des critiques du public. Et puis, alors, dans quelle mesure doivent-elles être prises au sérieux? Vous faites quoi avec... Oui, avec les différentes opinions du public. Est-ce que je peux te poser directement la question, Christophe?
Diese Entwicklung dieses Lehrmittels, die ging bei uns ja nicht spurlos vorbei. Das war im gleichen Zeitraum. Und wir haben immer wieder die Medien konsultiert, zu schauen, was dort passiert. Und haben versucht zu verstehen, was vielleicht schiefgegangen ist oder was wir für Lehren daraus ziehen können. Und wir haben dann vielleicht manchmal gesagt, besser eine Evolution als eine Revolution zu machen und vielleicht eben Dinge auch umzusetzen, die im Feld auch verstanden werden. Aber vielleicht grundsätzlich, wer nicht kritikfähig ist und wirklich Kritik annehmen kann von allen Seiten, der soll besser kein Lehrmittelprojekt mitmachen. Das ist ein schlechter Ort, weil da wird ja von allen Stellen etwas, und ich weiß nicht, wie es Autoren, Autorinnen dieses Lehrmittels geht, wenn sie hören, dass die Lehrer keinen Zugang zu diesem Lehrmittel gefunden haben. Also es ist nicht einfach easy locker, dass man das einfach so auf die Seite, weil die haben ihr Bestes gegeben, die haben viel Arbeit investiert, haben mit hundertprozentig viel überlegt und am Schluss ein Lehrmittel entwickelt, das eben für die Schüler und Lehrpersonen gedacht war. Aber es hat nicht funktioniert und die Gründe, das weiß ich nicht und das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man mit dieser Kritik auf alle Fälle ernst umgehen muss. Aber man muss sich auch gut überlegen, wie man mit dieser Kritik umgeht und wie man sie auch gewichtet. Wir haben Anrufe gekriegt von, ich glaube, allen Organisationen, die es gibt. Wie darf man Fische in einem Lehrmittel darstellen? Darf man ein Adipositas, wir haben Gender, dürfen, wie divers müssen die Bilder sein, etc., etc., etc. Am Schluss ist ein Lehrmittelprojekt nichts anderes als ein Minenfeld. Und da muss man irgendwie rüberkommen, weil es für alle Gruppen irgendetwas gibt, was nicht passt. Und das ist die Herausforderung. Während auf der einen Seite auf der Primarstufe im Lehrmittel Didong wurde festgestellt, dass die Bilder nur Menschen zeigen mit blauen Augen und blonden Haaren, so kann man auf der Oberstufe wahrscheinlich hinschauen und man findet kein Kind mehr mit blauen Augen und blonden Haaren. Sondern es ist wirklich alles so divers. Und dann ist vielleicht dort die Mehrheit plötzlich auch eine Minderheit. Also das ist etwas, was man sehr ernst... Und da geht es um eine Gewichtung dieser Rückmeldung, auch zu verstehen, was die Bedürfnisse sind und dort auch einzulenken, wo es Sinn macht oder wo es eben keinen Sinn macht. Ich denke ganz persönlich, und das ist mir auch ein Anliegen, dass man nicht vergessen darf, für wen man dieses Lehrmittel macht. Und ich denke im Prozess... In diesem ganzen Prozess, wo man entwickelt, und da gebe ich Sarah absolut zu 100% stimme ich ihr zu, müssen die Schülerinnen und die Lehrpersonen fragen. Das sind ganz wichtige Players in dem Ding und für das sollte man wirklich keine Zeit und keinen Aufwand scheuen. Natürlich, ich sage es mal so, muss man auch die Community ein bisschen zufriedenstellen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man auch dort nicht mit Dingen herkommt, wo vielleicht ein alter Zopf ist. Aber ich glaube, hier muss man, und vielleicht ist das hier ein bisschen weniger gelungen bei diesem Beispiel, dass vielleicht die Ideen sehr innovativ waren, dass wir vielleicht die Konzepte und die Ansätze sehr modern waren, aber vielleicht waren sie ein bisschen zu früh. Und deshalb wurden vielleicht die Lehrpersonen teilweise ein bisschen überrollt. Ende der Geschichte ist, dass ich aktuell angefragt werde, ob ich Weiterbildungen für Didong im Kanton Bern geben kann. Das ist jetzt vielleicht das traurige Ende oder der Schlussstrich hinter dieser Geschichte. Und deshalb, das Alternativobligatorium ist da und jetzt können die Schulen und Gemeinden selber wählen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Ende dieser Geschichte.
Darf ich anknüpfen? Ja, du hast gesagt, eben es gab zu wenig Zeit und das sollte man einberechnen. Bei uns war es so, Feinkonzept in 6 Monaten geschrieben, dann 2,5 Jahre Entwicklungszeit für 3 Bände, also für 3 Jahre theoretisch. Und dann war die Wahl, was machen wir? Wir haben ein sehr limitiertes Budget gehabt, also unter 1 Million für das ganze Projekt. Im Vergleich zu anderen Sprachen kann man da staunen. Und da kam die Wahl von Philomena Montemarano und von mir ganz zu Beginn. Wir haben gesagt, ohne Testing geht gar nichts. Wir scheuen da, genau wie du gesagt hast, keinen Aufwand. Und wir haben das Ganze, also die ganze Bände 1 und 2, das dritte ging leider dann aus Zeitgründen nicht mehr, aber mit 400 Schülerinnen und Schülern getestet. Und alle Feedbacks, die wir bekommen haben, also zu deiner Frage, die sind alle irgendwie eingeflossen. Und vor allem, wenn es 2 Nennungen gab oder 3 Nennungen, dann ist es ganz klar, das war ein Argument, um das Ganze vielleicht total umzukrempeln. Und wie oft haben wir etwas ganz umgekrempelt? Deshalb ganz einverstanden mit dir. Man sollte wirklich das bei Projekten, auch zukünftiger vor allem, wirklich mit einberechnen. Nicht nur ein Testingzyklus, sondern 2, also über 2 Jahrgänge. Das wäre das Optimale. Und dann wirklich hören auf die Feedbacks, die kommen.
Möchtest du noch etwas ergänzen, Britta, bezüglich öffentlicher Kritik?
Ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig. Und es ist, also ich weiß jetzt einfach nur in Zürich, dass es zum Standardverfahren dazu gehört. Also dass man wirklich durchtestet. Nicht unbedingt alle Kapitel zum Beispiel, sondern einzelne Kapitel und dann schaut. Aber es ist ganz klar, dass das dazu gehört. Eben, und das wäre jetzt für mich noch keine Begleitforschung, sondern es wäre wirklich nur das Überprüfen des Materials. Kommt das an, wird das verstanden? Und wir haben in der Deutschdidaktik genauso ein Lehrmittel, das jetzt in Zürich rausgekommen ist, schon älter, das nie im Schulfeld angekommen ist. Also Fachdidaktikerinnen sind immer noch angetan von dem Lehrmittel, aber eben im Schulfeld ist es nie angenommen worden. Und da sind wir dann natürlich sehr schnell wirklich bei diesem Obligatorium, ob das eigentlich Sinn macht, sowas vorzugeben. Ich meine, der Kanton Bern zum Beispiel hat kein Lehrmittelobligatorium, sondern nur Empfehlungen. Aber je nachdem, wer jetzt diese Empfehlungen zusammenstellt, ob das vielleicht noch Leute sind, die bei einigen Lehrmitteln mitgearbeitet haben, ist das halt auch immer eine Sache, die vielleicht nicht immer so rein hundertprozentig objektiv stattfindet. Und ich weiß, man scheut sich gerade im ersten Schuljahr, wenn es um den Schriftspracherwerb geht, scheut man sich immer überall, ob man da ein Obligatorium vorgibt. Und es scheint so zu sein, dass gerade auf dieser Stufe in der ersten Klasse, dass das auch fast keinen Sinn macht. Weil ich kann eine Lehrperson nicht davon überzeugen, nach einer Methode zu arbeiten, mit der sie so rein gar nichts anfangen kann. Die sind so vielfältig und so divers, da muss man, glaube ich, dann auch mal sagen können, okay, ihr müsst damit arbeiten. Und letztendlich, eben was dann empirische Ergebnisse angeht, die lernen alle lesen oder schreiben früher oder später, jedenfalls hängt es nicht an der Methode. Und insofern sollte die Lehrperson doch die Methode und das Lehrmittel auswählen, mit dem er oder sie arbeiten kann.
Ich glaube, dass solche Effekte, das sind ja, glaube ich, auch Ausläufer von allgemeinen Tendenzen. Also das sehe ich bei diesem Milfeuer und so, hat das viel damit zu tun, glaube ich, dass diese Konzepte von Immersion und so Sachen, so Konzepte, die waren immer auch im Widerspruch zu Lehrpersonen, die immer noch das Gefühl haben, zum Beispiel formale Korrektheit ist sehr wichtig, oder? Also was man nicht unterschätzen darf, also die Lehrpersonen sind natürlich auch sehr stark in der Interpretation der Lehrmittel und die sind die Hauptträger eigentlich auch, wie das Lehrmittel gehandhabt wird, oder? Und da glaube ich, also das ist viel, viel entscheidender, wie die Lehrperson mit dem Lehrmittel umgeht, auch de facto finde ich. Oder ein Lehrmittel ist eigentlich strukturell so etwas wie, man friert etwas ein, was eigentlich sehr dynamisch ist, oder? Also man ändert den Aggregatzustand und friert Sachen ein und dann wäre eigentlich die Hauptaufgabe der Lehrperson, wäre das ja wieder aufzutauen, oder? Adaptiv aufzutauen und das anzuwenden, angemessen oder adaptiv anzuwenden. Das, glaube ich, ist es Kunst. Es ist immer noch so, das Lehrmittel ist ein Hilfsmittel für Lehr- und Lernprozesse. Oder? Und sehr viele Leute, sehr viele auch Lehrpersonen, brauchen die Lehrmittel zum Teil sehr statisch. Und vor allem in einer Primärfunktion, sogenannte Entlastungsfunktion, oder? Die stehen des Lehrmittels vor allem auf der Qualität. Wie entlastend ist das Lehrmittel, vor allem wenn ich mehrere Klassen habe? Ich kann nicht alle gleich vorbereitet sein. Also solche Funktionen spielen eine extreme Rolle in der Interpretation und in der Validierung der Lehrmittel. Und ich glaube jetzt gerade die, die Schiffbruch erleiden, hatten vielleicht auch eben das Pech, wie du gesagt hast, oder dass die in einer sehr transitorischen Zeit waren, oder dass das Lehrmittel hat ja auch immer eine sogenannte Innovationsfunktion, oder? Und wenn unsere Lehrmittelverlag hat immer gesagt, ja, eigentlich mit dem Lehrmittel führst du eigentlich die Kompetenzorientierung, das, was wir wollen, operationalisierst du quasi diese Sachen, weil man weiß, der Lehrplan hat keinen direkten Impact, oder? Auf den Unterricht. Also operationalisiert man, konkretisiert man quasi Wünsche, wie auch Einsatz von neuen Medien, oder? Sind das auch die Transportmittel für Innovationen? Und wenn die irgendwie so verquert hineinkommen, oder? In eine Bindungsleidenschaft, die sagen, ja, jetzt schreiben Sie uns auch noch vor, oder? Was die Ziele sind und so weiter. Also da kann das natürlich dann zu solchen Dissonanzen kommen.
Danke, Rico. J'aimerais m'ancrer à cette définition d'innovationsfunktion der Lehrmittel et euch fragen, genau, was kann sich ändern durch den Einfluss digitaler Medien bei der Zusammenstellung von Unterrichtsmaterial? Kann sich überhaupt etwas ändern? Und wie wir waren letztes Mal haben wir über Multimodalität gesprochen und das hat auch jetzt viel zu tun mit der Entwicklung von Lehrmaterialien, was die Mittel angeht, die uns erlauben, das Wissen zu verbreiten, oder durch Papier, durch Digitales.
Also die Innovation, jetzt wenn ich das Beispiel nehme von Tocate, die Innovation liegt einerseits in der Wahl der Approche Neurolinguistik als trägender Ansatz, also eine Innovation in dem Sinne nicht an sich, sondern einfach im Panorama der Schweizer Lehrmittel auf didaktischer Ebene. Wenn wir jetzt das Digitale dazu nehmen, dann könnte ich jetzt nicht sagen, dass die Formen, die Aufgabenformen dort wahnsinnig innovativ wären. Eine schon, aber die anderen nicht besonders. Was man aber hat, ist, dass man bei diesem Lehrmittel geschaut hat, was muss auf Papier sein, weil es einen Mehrwert gibt auf Papier. Also zum Beispiel, man kann gewisse Seiten falten, gewisse Seiten schneiden, man kann sich orientieren im Lehrmittel durch das Papier. Und wo braucht es diese Orientierung nicht und braucht hingegen viel Platz, das man nicht hat auf Papier, um zum Beispiel Aufgaben zu differenzieren und zu individualisieren. So findet man also auf der Web-App differenzierte Aufgaben. Also wenn man auf docad.ch geht und sich einloggt, ist übrigens eine Open Educational Resource, also da kommt jeder rein, auch wenn man mit einem anderen Lehrmittel unterrichtet und zum Beispiel die Negation üben möchte, dann gibt es 6 Aufgaben, 2, die vom Grundniveau erledigt werden können und so weiter, mittleres Anforderungsniveau und erweitertes Anforderungsniveau. Und die Schüler und Schülerinnen orientieren sich selbst durch die Symbole, grün, orange und rot, orientieren sie sich selbst und wählen selbst die Aufgaben, die sie erledigen möchten, je nachdem, wie sie sich in der Lage fühlen, die Aufgabe zu bewältigen und gehen dann weiter. Das ist ein Mehrwert, wenn wir so wollen, weil auf Papier hätten wir das nicht schaffen können. Das wären Seiten und Seiten und Seiten gewesen. Zudem ist es auch noch ganz praktisch, dass es eben digital ist, weil wir zum Beispiel gewisse Items, die sind nur auditiv. Also zum Beispiel die Aufgabe, die wir klassischerweise kennen, Kolonne A verbinden mit Elementen aus Kolonne B. Normalerweise sind die textuell, schriftlich. In der Web-App sind die auch nur auditiv, also ein Audio, das man anklickt und das man mit einem anderen Audio verbinden muss, zum Beispiel. Dann gibt es Videos von der Radiotelevisione Svizzera Italiana und es gibt auch weitere authentische Materialien. Etwas, was vielleicht innovativ auch ist, ist, dass wir keine Angst hatten, Material einzubinden, also nur einzubetten, das heißt nicht einzukaufen. Die sind nicht auf dem Server von Docate, sondern die sind irgendwie noch irgendwo. Und wenn die weggenommen werden von den jeweiligen Autoren, dann funktioniert bei uns eine Aufgabe nicht. Aber wir haben es trotzdem gemacht, weil somit haben wir wirklich sehr viele Stimmen reingeholt für viel Material, das qualitativ sehr hochwertig ist, das man nicht hätte erstellen können mit dem Budget. Und lieber die Aufgabe wieder schreiben, im Digitalen geht's ja, also ich kann auf der Web-App jederzeit etwas verändern. Ich riskiere das, dass ich die Aufgabe neu aufgleisen muss, wenn das Video zum Beispiel nicht mehr verfügbar ist. Aber ich habe somit eine enorme Vielfalt an Material.
Bitte. Darf ich dazu vielleicht gleich? Ich finde das einen wichtigen Gedanken, zu sagen, eben wir müssen vielleicht nochmal drüber gehen, wir müssen vielleicht überarbeiten. Und das ist ja eigentlich eine Sache, und das haben wir uns beim Konzept auch überlegt, im Prinzip müsste man immer dranbleiben und immer wieder neu machen und überarbeiten. Nur gut, man ist mittlerweile dabei und sagt, okay, so ein Lehrmittel hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Und von daher lässt man es dann, denn es verursacht ja enormen Aufwand und auch Kosten, wenn man halt tatsächlich überarbeitet. Aber eigentlich sind es ja wirklich immer nur so Momentaufnahmen im 10-Jahres-Schnitt. Eigentlich müsste man die ganze Zeit dranbleiben und immer wieder anpassen. Ob man dafür jemanden finden würde, erstens der oder die es bezahlt und zweitens der oder die es machen würde über Jahre und Jahrzehnte hin, weiß ich nicht. Aber eigentlich müsste das ja so flexibel sein. Eine zweite Sache ist, wenn es um Innovation geht und digitale Möglichkeiten, eben das war bei uns bei dem Deutschlehrmittel jetzt genauso, eben man kann Unmengen von Trainingsmaterial, wo Lehrpersonen immer schimpfen, es gibt zu wenig davon, das kann man jetzt natürlich zur Verfügung stellen. Also das ist eine ganz feine Sache. Auf der anderen Seite muss natürlich das Material auch erstellt werden. Also diese vielen Übungen, die man da zur Verfügung stellt, da sitzt jemand ziemlich lange dran, um das zu produzieren. Und es sind natürlich gewisse Grenzen gesetzt, also was uns vorschwebt, es wäre natürlich auch schön gewesen, hätte man adaptive Aufgaben gehabt, also die von alleine das Niveau zuordnen können. Das wäre natürlich eine ganz feine Sache gewesen, man hätte die Aufgabe am Anfang gelöst und würde dann je nach eigenen Kompetenzen weitergeleitet in schwierige oder einfachere Aufgaben. Und das kann dann aber ein Verlag allein irgendwann auch nicht mehr stemmen, sowas zu entwickeln. Also da würde sehr viel Arbeit dahinter stecken. Aber es gibt natürlich immer noch Ideen, wo man denkt, ah, da könnte man auch noch weitermachen.
Darf ich? Ja, einerseits die Idee, immer weiterzuentwickeln, ist sicher sehr interessant. Also wir nehmen sie nur in Kauf, diese Idee, dort, wo wir wirklich einen Mehrwert durch das Material selbst haben wollten. Aber an sich finden wir es eigentlich auch ganz gut, dass irgendwann dieses Lehrmittel stirbt. Weil sich dann auch neue Möglichkeiten ergeben, schon rein technologisch. Also als wir es begonnen haben, wollten wir auch ein adaptives Lernsystem, und wir konnten einfach niemanden finden, der ein gutes Algorithmus hatte dafür. Es liegt daran. Aber inzwischen sind wir happy, dass wir das nicht hatten, weil die Lernenden, die sagen uns, ja, bei diesem Thema fühle ich mich nicht sicher, ich wähle da grün extra und ich beginne ganz niedrig, ganz einfach. Und sie bekommen nicht irgendetwas zugewiesen und sie können somit selbst wählen. Also mittlerweile sehe ich das als einen Vorteil. Aber es entwickelt sich noch so viel in den nächsten Jahren, auch mit künstlicher Intelligenz. Wer weiß schon, was nur in 2 Jahren sein wird. Also irgendwann soll dieses Lehrmittel auch gut sterben können. Ich denke, ja, super Frage, weil ich möchte da noch anknüpfen an das, was Julia gefragt hat vorhin. Und zwar diese Lehrpersonen, die sagen, ich entwickle lieber mein Material selbst. Es gibt eine sehr spannende Studie von der PH Schweiz, vom Beat Döbeli und vom Michael Hilscher, Lehrmittel der Zukunft. Da werden Szenarien skizziert, wie die Lehrmittel der Zukunft aussehen könnten und wer sie produziert. Und das, was da ganz spannend ist, ist so, es gibt unterschiedliche Szenarien. Und ein Szenario ist, die Lehrpersonen erstellen ihre Lehrmittel selbst, und es gibt in der Zukunft, was ich mir gut vorstellen kann, Fluid Books, Liquid Books, also Books, die man sich zusammenstellt. Also so im Prinzip, wie man ins Restaurant geht und statt, dass man das vorgefertigte Gourmet-Menü wählt, stellt man sich selbst zusammen.
Das hat man ja schon versucht, oder diese Konzepte Learning Management Systems oder so, quasi mit Individualisierung und so weiter, ist wünschenswert, wenn dann die Individualität, wenn das wirklich gefordert würde tatsächlich. Ich bin immer noch der Meinung, dass das mit der Individualisierung in einem Schulsystem grenzwertig erreichbar ist. Ich glaube, man kann das wünschen in jedem Lehrmittel, sei es ein Qualitätskriterium, Individualisierung, finde ich richtig, oder? Aber de facto, wenn man 20 Schüler hat und individualisieren, kommen alle an Grenzen, oder müssen wir einfach aufpassen, ob man das überhaupt erreichen kann. Da bin ich wenig zuversichtlich, weil da geht es zum Teil, werden Konzepte übernommen, die an den Rändern geht das gut, oder? Hochbegabte, Niederbegabte, wenn ich da habe, ich immer 2-3 und fast eine 1:1 Betreuung. Da geht Individualisierung. Bei einer Normalverteilung, oder? Dann habe ich, was ist mit diesen 70% Normalverteilung? Wenn ich das wirklich ernst nehme als Lehrer diese Individualisierung, oder, dann komme ich an Grenzen drüber hinweg. Also da bin ich auch sehr vorsichtig, dass man diese Qualitätskriterien, die da immer so tradiert werden, oder, wenn es dann um die Praxis geht, oder? Warum überleben zum Teil ganz einfache Konzepte, dass man sagt, es wäre zwar kompetenzorientiert oder handlungsorientiert, kommunikativer Unterricht, und dann haben wir die Aufnahmeprüfungen, machen wir ein Diktat, oder? Noch steuerungsrelevanter als die Lehrmittel sind die Arten der Prüfungen, die wir machen. Oder? Und was man ja sieht, am Schluss machen wir extrem viel individualisierte Optionen. Und Ende Monat macht der Lehrer die genau gleiche Prüfung mit allen. Also wenn man individualisiert, darf man nicht einfach in der Verarbeitungsphase dann, sondern da müsste man auch beim Output, oder, individualisiert weitergehen können. Oder wer schon das Niveau B2 hat in der ersten Klasse, sollte weitergehen können. Das widerspricht aber dem System der Jahrgangsklassen diametral.
Danke, Rico. Wir kommen zur letzten Frage. Auch am Table Ronde ist die Zeit limitiert, wie auch in der Lehrmittelentwicklung. Ich stelle die Frage gleich an dich, Britta. Werden die Schulbücher in Zukunft verschwinden oder werden sie sich verändern? Vielleicht ganz kurz noch zu dieser Frage.
Verändern.
Verändern. Inwiefern?
Oh, ich dachte ganz kurz, soll ich nur. Gut. Verändern in der Hinsicht, also eben, ob das jetzt tatsächlich so ist, dass wir das individualisiert zusammenstellen können, das weiß ich nicht, ob es in die Richtung gehen wird. Oder ob wir vielleicht irgendwann wieder die Kurve kriegen und sagen, nee, also eigentlich wollen wir doch nachher am Schluss haben, so weit haben, dass alle ein Mindestkompetenzlevel erreichen müssen und wir gehen irgendwie wieder mit der heterogenen Schülerinnenschaft homogener vor. Das wissen wir im Moment nicht, wie das weitergehen wird. sind nur so Sachen auf politischer Ebene. Ich habe jetzt gerade gestern in der NZZ gelesen, dass man in Niederösterreich, dass man beschlossen hat, dass auf dem Schulhof nur noch Deutsch gesprochen werden darf. Und wenn man sowas dann liest, dann denke ich, möglicherweise kann auch von politischer Seite her, also wird jetzt in der Schweiz sowas man nicht erwarten, aber das ist so ein schönes Beispiel, mit dem man die Studierenden erschrecken kann, wenn man ihnen sowas zeigt. Aber wir können, glaube ich, nicht gut absehen, wie sich das weiterentwickeln wird, auch von der Streuung her einfach. Also ich würde mich jedenfalls nicht trauen, aber
Christoph vielleicht. Deine Prognose aus?
Der Unterricht verändert sich. Schule verändert sich. Und ich mache nicht ein Lehrmittel, weil ich ein Lehrmittel mache, sondern weil die Bedürfnisse sich im Unterricht verändern. Und ich sehe es bei meinen anderen Kindern, die kommen in der dritten Klasse schon mit dem iPad. Und die können das ziemlich gut und können mit dem Gerät schon sehr gut umgehen. Ich möchte etwas noch anfügen, weil diese digitale Geschichte bei mir jetzt der Cash aber mir vorbeiging. Das klingt alles sehr, sehr gut, aber wir dürfen die Frage des Datenschutzes nicht vergessen. Ich bin nicht derjenige, der hier jetzt ein Vertreter dieser Gruppe ist, aber das setzt Grenzen. Wo sind die Texte? Wo sind die Feedbacks? Wie gehen die hin und her? Was passiert mit diesem Material? Wo ist das? Und diese Fragen sind absolut nicht geklärt aktuell. Absolut nicht. Es ist ein Graubereich, wo wir uns bewegen. Da ärgert man sich, dass man eine WhatsApp-Gruppe hat, um für das Fest einzuladen. Aber bei den digitalen Lehrmitteln kann man herumschicken, was man möchte. Also diese Fragen sind absolut nicht geklärt. Und ich möchte noch zwei Dinge anfügen, die mir noch sehr, sehr wichtig sind. Und deshalb muss das Ganze wahrscheinlich auch neu gedacht werden, insbesondere bei den Sprachen. Wenn wir vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren noch über maschinelle Übersetzungsmaschinen nachgedacht haben, sind wir seit einem halben Jahr oder einem Jahr sind wir viel weiter. Und ich kann vielleicht eine Entwicklung anbringen, die vielleicht jetzt für das neue Englisch lernt. Wir fragen uns wirklich, inwiefern wir Produkte erstellen sollen oder erstellen lassen von den Schülerinnen, die schriftlich sind. Was kommt zurück? Wer schreibt diese Texte? Wer ist der Verfasser, die Verfasserin dieses Textes? Muss man nicht den Fokus vielleicht auf andere Punkte setzen? Und ich denke auch, dass wir uns in diesem Zusammenhang verändern müssen, uns überlegen müssen, inwiefern eben Geräte oder Maschinen das Lernen unterstützen können und inwiefern vielleicht gewisse Foki vielleicht auch beim Strategieerwerb, vielleicht bei Interkulturalität, bei der Mehrsprachigkeit, bei solchen Aspekten, die vielleicht ein Gerät noch nicht leisten kann, vielleicht dort die Lehrmittel noch viel stärker fokussieren können. Deshalb unbedingt Veränderung, das steht an und das ist toll.
Eine Prognose, Rico?
Ja, umgekehrt kann man ja auch annehmen, dass es ein Lehrmittel hat auch eine bewahrende Funktion, oder? Es ist ja auch irgendein Wissenskanon, der da abgebildet wird, oder? Und das, in diesem Spannungsverhältnis, es hat zwar Innovationsmomente, aber es hat ja ganz klar, wir nehmen auch Setzungen vor, oder? Und ich glaube, auch das ist okay. Also das rein Fluide, noch einmal, wir sind schon jetzt an den Grenzen mit dem rein Fluiden. Und ich glaube wirklich, dass die Schule allenfalls eben auch ein Setting ist, der Musse, oder dass man das nochmal wiederholen kann. Oder weil Nachkommen mit den technischen Möglichkeiten, die das Feld hat, haben wir keine Chance. Oder? Von daher müssen wir uns vielleicht auch neu denken, was das Format der Schule überhaupt, ob es nicht übergeordnete Kompetenzen oder Tätigkeiten gibt oder die Bildung der Zukunft geht ja in Richtung oder Kreativität oder so, übergeordnete Qualifikationen, die da angedacht sind. Und vielleicht sind die neuen Lehrmittel eher ein Hilfsmittel in diese Richtung, Sozial, Selbstkompetenz, Kreativität und beinhalten nicht mehr dermaßen zentral Inhalte, sondern transversale oder allgemeinere Gütekriterien.
Bin ich ganz einverstanden. Aber im Fremdsprachenbereich müssen wir immer noch ein gewisses Curriculum folgen, wie du sagst, also etwas Bewahrendes hat es. Also wir müssen das Level A1, A2 und so weiter erreichen. Wie das aber definiert wird, und das gefällt mir an dem, was Christoph gesagt hat, hängt natürlich eben auch damit zusammen, wie sich Unterricht ändert und welche Kompetenzen gefragter werden. Eben wenn Maschinen schreiben für uns, dann wird die Schreibkompetenz wahrscheinlich ganz anders definiert. Und die Mündlichkeit wird ins Zentrum rücken. Die Fähigkeit eben mit niedrigem Planungsgrad Texte und Bedeutungen zu erzeugen. wird wahrscheinlich eine höhere Bedeutung einnehmen und Lehrmittel werden sich wahrscheinlich an dem anpassen. Im Moment gibt es noch kaum Lehrmittel, die zum Beispiel maschinelle Übersetzungstools mit in den Lernprozess einbinden. DOKKT macht das und zwar bei jedem Projekt wird auch auf Strategien verwiesen, wie man mit diesen Tools umgeht, um dann das Produkt, das Projekt besser zu gestalten. Aber das wurde geschrieben in einer Zeit, wo ChatGPT noch nicht verfügbar war. Heute würden wir gewisse Aufgaben auch anders machen und eben die Entwicklung geht so rasant. Ich denke, die Lehrmittel werden sich auch dem anpassen müssen.
Alors, on dirait qu'on a assez de matériel pour ouvrir la discussion un peu. Donc, voilà, la parole au public.
Vielen Dank für die spannende Diskussion. Mich würde unter anderem der Aspekt der Lehrmittelerprobung noch genauer interessieren. Also wir haben ja da jetzt durchaus Positivbeispiele gehört, in dem Sinn, dass Verlage bereit sind, Erprobung mitzudenken und auch mitzufinanzieren. Wenn ich mir aber meine Wahrnehmung diese Erprobung so anschaue, dann läuft das auf Befragungen hinaus. Lehrpersonen werden hinsichtlich Akzeptanz, das Kriterium haben wir auch gehört, gefragt, vielleicht nach Nützlichkeit. Und ich frage mich dann immer, was bilden diese Rückmeldungen eigentlich ab? Also wahrscheinlich auch halt Überzeugungen, die in irgendwelchen Kontexten gewachsen sind, tradiert werden. Ich frage mich, ob diese Art der Erprobung wirklich weiterführend ist oder ob es andere Möglichkeiten der Lehrwerkerprobung gäbe, die in Richtung Lehrwerkverwendungsforschung gingen.
Das wäre durchaus denkbar aus meiner Sicht, aber so professionell haben wir diese Erprobungsphase nicht betreiben können. Eben, sie war schon eine Überforderung im Rahmen dieses Projekts. Was wir aber gemacht haben, es wurde zuerst vorgeschlagen, nur Teile des Lehrwerks zu testen. Das haben wir also ganz dezidiert abgelehnt. Wir wollten alles testen und wir wollten wirklich das ganze Curriculum, das das Lehrmittel bietet, getestet haben in seiner Progression, um auch zu schauen, stimmt der Progressionsgrad für die jeweiligen Klassen. Wir haben verschiedene Klassen gehabt mit unterschiedlichen Anforderungsniveaus. Wir haben unterschiedliche Lehrpersonen gewählt, die eben unterschiedlich unterrichten. Und wir haben ihnen ein PDF zur Verfügung gestellt, wo sie jederzeit auch während dem Unterrichten notieren konnten, an der jeweiligen Stelle, was nicht funktioniert. Also keine Formulare, keine Feedbacksformulare. Diese Lehrpersonen haben wir dann auch immer befragt, wollt ihr noch ein Gespräch? Gewisse haben das gewünscht, dann haben wir uns zum Mittag getroffen, eine schöne Atmosphäre zuerst gemacht und dann ging es wirklich Seite nach Seite, wo hattest du Probleme, wo ging etwas nicht. Und somit haben wir zusammen mit den Lehrpersonen, und diese Gespräche waren enorm wichtig, weil aus den Feedbacks nur platziert auf dem PDF konnte man nur teilweise erahnen, wo das Problem war. Im Gespräch hingegen wurde dann plötzlich klar, ah, an dem liegt's. Ah, dann müssen wir eigentlich diese Anpassung machen und dann stimmt es wieder. Also wir haben so kombiniert. Und was sich auch herausgefiltert hat, sowohl im Projekt Tratsche, das eigentlich die Zeit 2003 bis 2013 getestet wurde, wie auch jetzt in diesem Projekt, wo viel kürzer getestet wurde, von den anfänglich interessierten Lehrpersonen, die gesagt haben, wir machen mit, wir wollen testen, wir wollen Feedbacks geben. Die Anzahl der Lehrpersonen, die wirklich kontinuierlich und konstant Feedback gegeben hat, die ist geschrumpft, sehr schnell. Der Aufwand ist nämlich auch groß und der Verlag hat sie nicht bezahlt. Die Lehrpersonen, die waren nicht bezahlt für diese Arbeit. Wir konnten höchstens eben so zum Mittag offerieren oder Bücher schenken, aber es war auch nicht mehr drin. Und die aber geblieben sind so konstant, die wurden für uns unheimlich wertvoll, weil sie haben sich wirklich in das Ganze eingedenkt. Sie haben auch gemerkt, wo man schrauben kann und haben mit uns geschraubt. Und das war unglaublich wertvoll.
Super Frage. Wir haben versucht, dem entgegenzuwirken, dass wir von diesen 30 oder 40 Klassen 10 oder 15 Klassen als Kernklassen bestimmt haben, die nichts verändern durften. Weil es um Zeitmanagement geht, weil es um die Funktionalität dieser Aufgaben geht. Wir haben dafür den anderen 25 Klassen gesagt, oder Lehrpersonen, ihr dürft verändern und machen, was ihr wollt. Ihr müsst einfach uns nachher sagen, was ihr verändert habt. Dann wurden uns Arbeitsblätter, wurden uns Umstellungen und so weiter zugestellt, die für uns dann als Ideen genutzt werden konnten. Wir müssen ein Setting haben, wo wir mal wissen, was wir gemacht haben, zudem eine Rückmeldung kriegen. Und dann müssen wir auch andere haben, die einfach frei arbeiten dürfen. Das Zweite, was wir noch gemacht haben, einfach zu sagen, erproben klingt immer so ein bisschen, ja, einfach begleiten, noch ein bisschen ankreuzen. Wir haben alle Tests, wir haben Tests entwickelt, die Lehrpersonen haben diese korrigiert und wir haben die korrigierten Tests von den Lehrpersonen selber nochmals korrigiert. Wir wollten wissen, wie Lehrpersonen korrigieren. Wir wollten wissen, wie sie, obwohl sie einen Schlüssel haben, einen Lösungsschlüssel, wie anders sie korrigieren. Wir wollten wissen, wie viele Punkte sie für eines geben oder nicht geben, insbesondere bei Produktionen, beim Schreiben und Sprechen, haben das analysiert und haben aufgrund dieser Grundlagen haben wir dann versucht, unsere Prüfungen anzupassen und unseren Lösungsschlüssel und auch den Leitfaden fürs Korrigieren dieser Prüfungen zu verbessern, damit die Schere oder beziehungsweise die Qualität dieser Prüfungen einfach erhöht wird. Also, aber das sind solche einzelnen Schritte, weil wir der Meinung waren, dass wir nicht nur mit funktioniert Aufgabe 1, A und B nicht weiterkommen, sondern wir wollten diese Streuung haben. Und in unserem Setting waren wirklich die Leute, Lehrpersonen, gut bezahlt, damit wir auf diese langfristige Zusammenarbeit aufbauen können. Und deshalb denke ich, Erprobung klingt immer so groß. Es gibt kein Lehrmittel, das nicht erprobt. Aber man muss wahrscheinlich noch ein bisschen nachlesen, was sie konkret gemacht haben. Und vielleicht das Wichtigste ist, die wissenschaftliche Begleitung wurde nicht von unserem Team, sondern von einem externen Team durchgeführt. Wir selber waren auch Forschungsobjekt in diesem ganzen Setting drin. Also wir haben nur die analysierten Daten gekriegt, aufgearbeitet, die uns als Grundlage dienten, um schlussendlich die Überarbeitung anzugehen. Also auch diese Art und Weise ist möglich, aber das kostet etwas.
Also vielleicht darf ich eine Frage stellen. Also beim Zuhören habe ich mich dann gefragt, was ist eigentlich jetzt? Also vor allem, als Christoph davon gesprochen hat, dass er jetzt Schulungen macht im Milfoyland für sein Lehrmittel. Und ich habe mich dann gefragt, also Lehrer und Lehrerinnen müssen jetzt also geschult werden auf ein neues Lehrmittel. Und ich habe mich dann gefragt, können die das nicht einfach anschauen und die Lehrerhandreichungen lesen und dann können sie das verwenden? Oder vielleicht jetzt noch etwas allgemeiner gefragt, was ist jetzt eigentlich ganz genau zu erwarten von einem Lehrmittel? Also so ein bisschen ganz blöd gefragt oder gesagt, wenn ich ein Geschichtslehrmittel habe, ich bin jetzt kein Historiker, aber ich habe ein bisschen normal Allgemeinwissen, dann kann ich mit diesem Lehrmittel Geschichte, was weiß ich, die alte Eidgenossenschaft unterrichten. Die Facts werde ich dort schon finden und muss vielleicht noch ein bisschen das eine oder andere vorbereiten, vielleicht noch ein bisschen nachlesen, aber ich kann das mit vernünftigem Aufwand kann ich das unterrichten. Bei der Sprache, also gerade das war ja gerade ein Problem bei diesem Milfoy-Lehrmittel, dass man da nicht einfach das Lehrmittel aus dem Büchergestell ziehen konnte und da irgendwas da sofort unterrichten konnte, sondern man musste im Prinzip ganz, ganz viel, musste die Lehrperson auch machen. Und da gehen jetzt die Meinungen, ich habe dazu zwar eine Meinung, aber die ist völlig irrelevant, da gehen einfach die Meinungen extrem auseinander, ob das gut ist oder nicht. Und man muss einfach im Kopf behalten, also wir reden hier von Primarlehrpersonen, Person jetzt zum Beispiel, die also im Prinzip alle Fächer unterrichten, theoretisch zumindest. Und meine Frage, und das ist wirklich eine echte Frage, also was erwarten wir eigentlich von einem Lehrmittel? Soll das etwas sein, was ich aus dem Gestell nehmen kann und dann mit einem vernünftigen Aufwand meine Lektion vorbereiten, die Aktivitäten durchführen? Oder ist das etwas, was für mich zuerst mal irgendwie konstruktivistisch ein Anlass ist, ganz fundamental über meinen Sprachunterricht nachzudenken und dann etwas zu veranstalten. Ich meine, da gehen jetzt wirklich die Ideologien, glaube ich, extrem auseinander. Und das würde mich jetzt interessieren, was da eure Philosophie ist, weil ich kenne zum Teil die Lehrmittel, die ihr gemacht habt, und ich habe den Eindruck, die sind anders. Aber das würde mich jetzt schon interessieren. Was ist eigentlich, was soll man heute erwarten dürfen von einem Lehrmittel? Und wie fertig ist das, wenn ich dann als Praktiker da und damit unterrichten soll? Das ist eine echte Frage.
Darf ich antworten? Aus meiner Sicht muss das Lehrmittel fix fertige Lerneinheiten bieten, wo die Lehrperson reinschauen kann, die Anweisungen lesen kann und genau weiß, was zu tun ist. Sie kann dann immer entscheiden, sie macht es anders, aber es muss intuitiv verständlich sein. Dafür müssen A, die Aufgabestellungen enorm klar sein und kompakt, verständlich für Lehrpersonen, wie genau auch so für Schülerinnen und Schüler, damit sie auch selbstständig arbeiten können. B, alle Angaben, die darüber hinausgehen, wo die Lehrperson vielleicht eine Zusatzinformation braucht, eine Hintergrundinformation, um das Ganze noch besser zu präsentieren, die sollten just in time vorhanden sein. Deshalb haben wir uns entschieden, wir machen kein Lehrerhandbuch, es gibt keins, sondern jetzt hier habe ich eine Seite aufgeschlagen, da unten in hellgrau, so wirklich wenig sichtbar für die Schülerinnen und Schüler, steht genau so eine Angabe für die Lehrperson. Die steht da und dann in den nächsten Seiten gibt es nichts, weil es dort selbsterklärend ist. Also wir haben zu Beginn uns entschieden, das Lehrmittel muss intuitiv verständlich sein. Mit dem Lehrmittelverlag, das wir hatten zu Beginn, war das ein No-Go. Nein, es muss ein Lehrerhandbuch noch geben. Da hat sich dann das weiterentwickelt und schlussendlich hat es keins, weil es eben so klar ist. Aber ich muss noch hinzufügen, da reichen nicht die textuellen Angaben dazu. Die Grafik ist enorm wichtig. Und da, wenn es erlaubt ist, mache ich noch eine Klammer auf. Normalerweise dürfen die Autoren kein InDesign benutzen, um ein Lehrmittel zu erstellen. Wir haben uns durchgeboxt und gesagt, wir wollen mit InDesign designen. Und zwar, damit wir wirklich entscheiden können, diese Sprechblase geht jetzt da und die zweite ein bisschen weiter unten und dann wollen wir noch das Bild ganz in der Nähe, damit es intuitiv klar ist, was gemeint ist. Somit haben wir das abgegeben, grottenschlecht, ja? Und das wurde dann verschönert, natürlich. Also, aber normalerweise ist das verboten, man gibt Texte ab. Instruktion läuft nicht nur verbal, die läuft zu einem großen Teil bei Sprachlehrmitteln auch mit grafischen Elementen. Und damit ein Lehrmittel wirklich so intuitiv ist und wirklich aus dem Regal genommen werden kann und gerade angewendet werden kann, braucht es eine ganz klare Instruktion auf allen Ebenen.
Also wir haben auch sehr viel Zeit im sogenannten Lehrerkommentar oder didaktischen Kommentar verwendet. Und eben, wie gesagt, das sind ja für die Grundschule oder für die obligatorische Schule und das sind eigentlich schon Generalisten, oder? Und das ist schon, die haben dann 30 Lektionen pro Woche und so weiter und müssen uns nichts vormachen. Und ja, die Sprachkompetenz und so weiter, die müssen sich darauf verlassen können, dass das inhaltlich, aber auch didaktisch sind. Deshalb sind das ja auch fachdidaktische Zugänge, dass man auch zum Beispiel, wenn man eine Methode zum Beispiel anpreist, oder, dann muss das gesamte Material dieser Methode, vor allem wenn sie neu ist, muss sie vorhanden sein. Wenn das gekoppelt ist mit einem riesigen Mehraufwand, also dass man auch die Materialien irgendwo von außen holen muss oder das noch zusammenschneiden, noch verarbeiten. Also unsere Lehrer hatten in den Hearings zum Beispiel eindeutig gesagt, zum Beispiel das Format muss A4 sein, damit wir das im Fall nochmal kopieren können. Oder? Also ganz pragmatische Sachen und es tönt jetzt ein bisschen hart, aber zum Teil so etwa Lehrmittel zum Teil auch für Dummies. Oder dass man sagt, es gibt viele, die wirklich nicht mehr die Kompetenz haben, oder wenn wir 10 Fächer haben. Und da muss es wirklich so qualitativ oder auch die Innovationsmomente, oder dass man sagt, Gewicht legen auf Kompetenz orientieren. Also was heißt eine Transferübung? Oder was heißt Lösungen zum Beispiel? Dass die Schwierigkeit dieser divergenten Aufgaben ist, oder? Dass es zum Teil sehr viele Lösungen gibt, oder? Und dass die handlungsorientiert wären, die sind mit Zeit verbunden. Man muss die Lehrer wirklich und die Schüler dazu einladen, dass genau diese Aufgaben eben gemacht werden, oder? Diese Transfer. Und sonst verfallen sehr viele zurück aus verständlichen Gründen, zeitlichen Gründen, gehen sie und machen zum Teil 80% Recall-Übungen. Also je besser die qualitativ hochwertigen Aufgaben sind oder anspruchsvollen, die müssen unglaublich eingebettet sein als Lernhelfer. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Chancen, dass das dann auch wirklich in der Praxis im Sinne der Sache umgesetzt wird.
Aber da hilft uns natürlich auch die Möglichkeit, dass wir digitales Material haben, dass man sich einfach gezielt die Sachen raussuchen kann, dass man nicht 300 Seiten lesen muss, bevor man das Lehrmittel in die Hand nimmt, sondern dass man wirklich gezielt raussuchen kann, wo brauche ich Unterstützung oder wo möchte ich ein bisschen mehr dazu wissen. Aber es ist natürlich schon eine Entwicklung zu beobachten. Ich habe mich ein bisschen mit historischen Lehrmitteln beschäftigt. Im 17., 18. Jahrhundert, da hat man keine großartigen Lehrerkommentare gehabt, sondern die Lehrpersonen haben das Ding in die Hand genommen, haben die Buchstaben gesehen und haben angefangen, A, B, C, D. Gerade im Bereich des Erstlesens im Moment habe ich das Gefühl, es ist dermaßen komplex geworden, dass es wirklich richtige Einführungskurse braucht. Der Lehrpersonenkommentar reicht fast nicht mehr aus, um das selber zu verstehen. Bei einer silbenanalytischen Methode muss man wissen, wie die funktioniert, muss man wissen, welche linguistischen Grundlagen dahinter stecken. Aber ich finde die Frage sehr berechtigt und es ist auch wirklich so, dass wir den Lehrpersonen doch relativ viel zumuten damit, mit dem, was da kommt.
Ich hatte ein bisschen Zeit, jetzt nachzudenken. Das ist immer der Vorteil des Letzten. Ich bin so ein verkappter Jazzmusiker. Und alle, die sagen, Jazz ist ein Durcheinander, das stimmt überhaupt nicht. Sondern sie fangen miteinander an und dann haben sie ein Skript, irgendetwas, wenn es nur 3 Akkorde sind. Und dann gehen sie weg, machen 2, 3, 4 Minuten irgendetwas und dann kommen sie noch wieder zusammen, treffen sich wieder und gehen wieder weg und kommen wieder zusammen. Und vielleicht ist das Lehrmittel genau das, was es sein soll. Man hat ein Skript, man kann sich daran halten, man kann einfach die Akkorde drücken und wenn man schlussendlich das Gefühl hat, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, hier fehlt etwas und ich möchte etwas machen, dann gehe ich ein bisschen in die Ferne und setze es wieder ganz anders um. Und ich denke, es ist und bleibt ein Angebot. Und was ich ich sage ja nicht, ich mache einen Sprachkurs oder diese Weiterbildung sind ja keine Sprachkurse, sondern es ist eine Lehrmitteleinführung. So, wenn ich hingehe und ich kriege ein neues Auto, dann muss mir mal jemand zeigen, wo die Knöpfe sind und wo ich jetzt hin und rückwärts fahren kann und so weiter. Also man zeigt nur eigentlich, wie man mit dem Lehrmittel umgehen soll, wie man mit dem arbeiten soll, was jetzt grundsätzlich neue, moderne Ansätze sind, die hineingeflossen sind, weil das Erste, wenn eine Lehrperson, oft ist es so, macht das Lehrmittel auf und fragt, wo ist die Grammatik? Wo ist sie? Ist sie speziell gekennzeichnet? Sieht man sie? Wo sind die Übungen zur Grammatik? Und dann muss man erklären, na ja, die Grammatik ist schon da, aber sie ist irgendwie so und anders und das müssen sie verstehen, weil wenn sie die Handhabung nicht verstehen, dann verstehen sie das Lehrmittel nicht und dann wird wahrscheinlich der Unterricht auch nicht in dem Sinne sein, wie das Lehrmittel das angedacht hat. Und deshalb ist es wirklich so, dass wir uns hüten müssen, zu befehlen, wie Lehrpersonen mit einem Lehrmittel arbeiten sollen. Man kann Vorschläge machen, die für viele Systeme anwendbar sind, nutzbar sind, aber wenn jemand das völlig anders machen möchte, voilà, das ist kein Problem, wenn schlussendlich diese Ziele erreicht werden.
Meine Frage bezieht sich auf die Sprachlehrmittel vor allem, weil mir ist am Anfang etwas durch den Kopf gegangen, als jemand von Ihnen gesagt hat, Sprache ist etwas Hochemotionales. Ich bin Primarlehrperson und Studentin hier an der Uni Freiburg. Und also meine Erwartung ist nicht, dass das Sprachlehrbuch ein Handbuch für mich ist. Ich hoffe sogar, dass man als Lehrperson auch eine kritische Auseinandersetzung mit Lehrmitteln hat und vor allem auch den Fokus auf Methoden, Strategien setzt und da wären wir dann beim Thema Didaktik, weil wie die Frage von Herrn Bertel am Anfang gestellt wurde, denke ich, dass das nicht einfach so geht, man nimmt das Buch und legt los und dann kann man unterrichten. In anderen Fächern wie NMG, Natur, Mensch, Gesellschaft muss ich meistens aus verschiedenen Lehrmitteln alles zusammenstellen. Von dem her finde ich, jetzt in den Sprachlehrmitteln gibt es schon ziemlich Vorteile, dass alles in einem ist. Ja, also ich und trotzdem muss ich mich manchmal als Lehrperson auch etwas erklären, weil oft auch etwas versprochen wird in den Lehrmitteln, was erreicht werden sollte. Das ist dann für mich als Lehrperson schwierig, zu sagen, warum jetzt diese Kompetenz vielleicht nicht ganz erreicht wurde. Ja, also es war jetzt nicht unbedingt eine konkrete Frage, aber ich denke schon, dass das nicht unbedingt ein Handbuch sein sollte und dennoch als Angebot verstanden werden. Ja, und vielleicht von Ihrer Seite, Sie arbeiten mit, die Lehrmittel entwickeln, arbeiten mit Lehrpersonen zusammen. mit einigen. Meine Frage ist jetzt, wie ist die Zusammenarbeit mit der Forschung? Da haben wir ein bisschen etwas gehört, aber dass vielleicht nicht Forschung betrieben wird, aber wird auch etwas gelesen und aufgrund von dem etwas entwickelt?
Also die Grundlage ist natürlich schon, dass man quasi State of the Art, was man eigentlich als gute Lehrmittel, was man empfindet. Und wir haben ja mit der ILZ und Levant und so Tools gibt es ja eigentlich gute Instrumente, was eigentlich State of the Art wäre. De facto haben wir da wieder das gleiche Problem, dass die Forschung macht ja nicht verallgemeinbare Aussagen. De facto, wenn man das zusammenfasst, was die Forschung sagt über gute Lehrmittel, dann muss man wieder bei Null anfangen, weil je nachdem, ob welches Fach es ist, welche Stufe es ist, kommt man zu sehr, sehr verschiedenen Aussagen und am Schluss bin ich als Lehrmittelautor ja auch immer unter Handlungsdruck. Am Schluss hätte ich de facto, wahrscheinlich müsste ich so viele Kriterien berücksichtigen oder theoretisch müsste ich so viel berücksichtigen und da hört irgendwann dann auch die Theorie, das Nachdenken auf. Oder auch, also wenn das Nachdenken dazu führt, dass ich schlechter in der Praxis bin, soll ich aufhören, oder? Das heißt, de facto muss ich immer als Gruppe wahrscheinlich eine Auswahl treffen oder sagen, das ist, oder auch selbst wenn ich 10 Kriterien habe und 5 Leute, die damit arbeiten, gewichtet jeder auch noch die 10 Kriterien ein bisschen anders und schon schaut das Lehrmittel wieder anders aus. Also das Fazit ist, es ist auch ein enormes Produkt von Kompromissen, wenn man ehrlich ist. Ein Lehrmittel am Schluss ist es immer auch eingebettet und eingezwängt in Constraints, die man einfach berücksichtigen muss. So erfahre ich es mindestens.
Ein Kompromiss und vielleicht auch eine Gewichtung. Also ich habe ja mehrere Prinzipien, die ich gerne umsetzen möchte. Und ich, wenn mir einige Sachen besonders wichtig sind, dann kann ich die vielleicht einbringen, durchbringen. Und bei wem anders sieht es eben wieder ein bisschen anders aus.
Dann sage ich, von diesen 40, die 5, 6, 7 müssen wir sicher berücksichtigen, oder? Und die anderen sind nice to have oder teilweise einlösbar in der verfügbaren Zeit.
Bezüglich der Frage, inwiefern wir uns mit der Forschung auseinandergesetzt haben, ja, beim Entwickeln vom Feinkonzept haben wir sehr stark uns weitergebildet, selbst im Bereich Neurodidaktik und eben diese Approche Neurolinguistik haben wir gewählt, weil sie einfach den Kriterien, die wir uns gesetzt haben, die Qualitätskriterien am meisten entsprach und sie auch eben diesen Erkenntnissen der Neurodidaktik im Einklang war. Bezüglich Forschung, jetzt zum Beispiel Mehrsprachigkeitsdidaktik, da hat sich in den letzten Jahren ja vieles gezeigt, was man früher dachte, es sei extrem wirksam und dann ist das jetzt heute schon mittlerweile klar, es ist nicht mehr so wirksam. Also hätten wir das früher geschrieben, wäre das Lehrmittel auch ganz anders geworden. In diesem Sinne ja, wir haben immer auf die Forschung geschaut. Die andere Frage, die keine Frage war, die Sie formuliert haben, in meinen Augen, aber das ist eine persönliche Meinung, ein Lehrmittel muss beides sein. Für die Lehrperson, die ein Handbuch braucht, ein Buch braucht, das sie zücken kann, wo man wirklich Aufgabe nach Aufgabe befolgen kann und es funktioniert und es sollte funktionieren. Für die Lehrperson muss das Lehrmittel da sein, genauso wie für die Lehrperson, die extra gerne ausboxt und aus diesem Schema raus will, soll es Pfade geben. Also ein gutes Lehrmittel schafft beide Zielgruppen, schafft ja, zufriedene Zielgruppen unterschiedlicher Art. Il mio tedesco è un disastro, scusate.
Ich denke, die Zeit ist langsam um. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, das ist eine sehr lebendige Gruppe. Es hat extrem Spaß gemacht, zuzuhören. Ganz, ganz viele Fragen, die auch ich immer noch habe. Und ich schlage vor, dass wir die jetzt draußen bei einem Glas besprechen. Ich danke noch einmal ganz, ganz herzlich für das Mitmachen. Das war wirklich sehr spannend, sehr reich. Viele Erfahrungen, die wir hier in kurzer Zeit kennenlernen durften. Und ja, ich lade alle herzlich ein zum Glas und natürlich dann zur nächsten Ringveranstaltung. Jetzt habe ich das Datum gerade nicht im Kopf.
Oui, la prochaine table ronde aura lieu le 15 mai et porte sur les traducteurs automatiques dans la didactique des langues. Donc, ça serait intéressant aussi de suivre ce cours. Merci beaucoup.
Merci à toutes et tous.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Die Table Ronde de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didaktik des langues étrangères.